Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Mein Gast heute gehört zu den Schauspielern, bei denen man gleich verschiedenste Bilder im Kopf hat, wenn man seinen Namen hört. Das können Sie jetzt an sich selbst überprüfen. Jürgen Vogel, mehrfach ausgezeichnet für seine vielseitige Arbeit in unterschiedlichsten Genres, von Komödien über Dramen bis zu Thrillern. Kleine Haie, Das Leben ist eine Baustelle, Die Welle und Der freie Wille, um nur einige seiner Filme zu nennen. Jetzt spielt er einen Ermittler, der einen möglichen Anschlag auf die Elbphilharmonie in Hamburg verhindern will. Darüber habe ich mich mit ihm unterhalten und natürlich haben wir auch sozusagen in der Akte Jürgen Vogel geblättert, als wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben.
Hallo, schönen guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, für mich ist die Situation, apropos hier sein, ein bisschen ungewohnt. Also wir treffen uns heute im Hotelzimmer anlässlich der Pressetermine zu neuen Serien. Normalerweise sind die Interviews meistens bei uns im Studio. Wie ist das für Sie, so ein Speed-Dating, wenn verschiedene Interviews an einem Tag stattfinden?
Ich kenne das ja schon ein bisschen, weil ich das doch schon etwas länger mache, jetzt genau 40 Jahre sozusagen. Und jeder Film oder jede Serie, die man macht, muss natürlich auch promotet werden. Und dann macht man halt so Interviewtage, in denen man manchmal 30 Interviews hat oder so. Das gehört halt dazu. Das ist für mich immer interessant eigentlich, weil durch die Art der Fragen erfährt man ganz viel darüber, wie diese Serie oder das Produkt, was man gemacht hat, ankommt. Weil die Art und Weise, wie man Fragen stellt, weiß man auch, ob es die Leute mit reingezogen hat oder nicht oder ob es sie beschäftigt hat, in welcher Art beschäftigt und so. Deswegen ist das für mich immer noch so ein kleiner Nachklapp für die Arbeit, in dem ich erfahre, wie das Produkt ankommt.
Und wir steigen gleich ein in die Serie. Vorher aber noch, ich habe bei der Vorbereitung gelesen, Sie haben mal im Interview gesagt, wenn es einen Knopf geben würde, den Sie drücken könnte, der Ihre Prominenz löschen würde, den würden Sie drücken. Ist es immer noch so?
Damit meine ich nicht, dass mir die Leute egal sind, sondern dass ich finde, dass ich so gerne vergesse, dass ich Schauspieler bin, dass ich natürlich im Privatleben vor allem in erster Linie Vater bin, ganz normaler Mensch, Freund, Ehemann, keine Ahnung. Ich bin irgendwie eher so ein normaler Mensch und so möchte ich mich eigentlich auch fühlen. Und wenn man natürlich rausgeht und man immer gespiegelt bekommt, dass man irgendwie prominent ist, das ist eher was, wo ich so denke, oh, darauf kann ich verzichten. So.
Diesen normalen Menschen Jürgen Vogel, den wollen wir heute Vormittag kennenlernen hier im Deutschlandfunk Kultur. Mal gucken, wie weit uns das gelingt. Informant, Angst über der Stadt. So heißt die neue Serie, in der Jürgen Vogel eine der Hauptrollen spielt. Ab morgen bei Arte, in der nächsten Woche dann in der ARD zu sehen. Sie sind in dieser Serie Gabriel Bach. Das ist ein verdeckter Ermittler, der geht Hinweisen auf einen möglichen bevorstehenden Anschlag auf die Elbphilharmonie in Hamburg nach. Und das ist ein brüchiger Charakter. Seine Kollegin, die beschreibt ihn auch so oder spricht ihn direkt darauf an, du bist auf dem Weg nach unten. Woran lässt sich das festmachen?
Ich glaube, dass in dieser Welt, in der der Film jetzt spielt, jemand wie Gabriel Bach eigentlich schon so ein bisschen überholt, so ein überholtes Modell ist. Also weil er eigentlich sehr altmodisch ist in gewisser Weise und hat auch definitiv eine ganz offensichtliche Impulskontrollstörung. Was natürlich in dem Beruf jetzt auch nicht unbedingt sehr gut ist, indem man eigentlich sehr reflektiert sein sollte und überlegen.
Er ordnet sich auch nicht unter, ne?
Genau, also er hat ein totales Autoritätsproblem, glaube ich, und ist einfach sehr lange undercover gewesen in einem Milieu, in dem es sehr roh zuging und sehr gewalttätig war und sehr impulsiv, sage ich mal. Da hat er sich wahrscheinlich aber auch relativ wohl gefühlt. Und das ist, glaube ich, auch sein Konflikt. Er hat natürlich Familie auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er da irgendwie auch so eine Welt gefunden, in der er wahrscheinlich auch einen Teil seiner eigentlichen Persönlichkeit ausleben konnte, ohne dass er dafür Konsequenzen hatte, außer dass er noch was getan hat sozusagen, was sehr vermeintlich positiv ist.
Ne? Wenn Sie das ansprechen, also er hat in der rechten Szene ermittelt, undercover, dieses mit den brüchigen Charakteren, gerade bei Ermittlern, das begegnet einem ja durchaus häufiger bei Krimis, bei Thrillern und sowas. Ich stelle mir das auch als schwierige Gratwanderung vor, dass das nicht zum Selbstzweck wird.
Ja, wir sind halt alles Menschen, ne? Also wir sind ja keine Maschinen so und alles natürlich, was uns umgibt, färbt irgendwie auf uns ab und das ist ja auch das Interessante, was man daraus vielleicht lernen kann. Also wenn du dich immer nur mit dem düsteren, abgründigen beschäftigst und da eintauchst, vielleicht wirst du auch ein Stück weit zu dem dann so. Daraus kann man ja vielleicht auch Lehren ziehen, dass man sagt, ja vielleicht sollte man eben auch abwechslungsweise mal andere Dinge in dieser Welt sehen. In unserem Fall erzählt es ja sogar noch, Die Hysterie und die Angst vor diesem Anschlag führt im Grunde genommen zu so einer Hysterie, die vielleicht auch dazu führt, dass überhaupt ein Anschlag stattfindet oder etwas
ja, das ähnliches. Ja, das Interessante, dass es eigentlich weniger die potenziellen Terroristen in den Fokus nimmt, die Serie, sondern tatsächlich diese Angst. Ist das für Sie auch quasi so eine Art Kommentar zur aktuellen Situation?
Also ich würde mal sagen, alles, was wir tun, ist ja vor allem erstmal unsere Arbeit so. Und diese Deutung sozusagen dessen, was es ist, das soll jeder auch für sich sehr frei entscheiden, was das bedeutet. Aber ich finde, dass diese Serie ganz gut zeigt, dass eine bestimmte Art von Panik, Angstmache und so auch ganz oft dazu führt, dass man nicht mehr so richtig nachdenkt, sondern dass man impulsiv handelt und dass man auch vielleicht Fehlentscheidungen trifft. Weil Angst ja weder in der Politik noch so im Leben als Mensch ein guter Begleiter ist für einen und auch kein guter Ratgeber im Grunde genommen. Man trifft sehr oft, wenn Dinge sich zu emotionalisieren, die falschen Entscheidungen.
Wobei es grundsätzlich, muss man sagen, die reale Bedrohung gibt, das haben wir ja auch wieder.
Aber egal, was es ist, diejenigen, die in der Verantwortung sind, für andere Verantwortung übernommen zu haben, sind in der Verantwortung, damit sehr redlich und sachlich umzugehen. Weil in der Situation nützt es dir nichts, dass die Leute, die dich sozusagen aus der Situation rausholen sollen, selber in Panik sind. Ich glaube, das kann man wirklich als ganz normaler Menschenverstand. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine Wahl betrachtet oder so, hat der Politiker die Verantwortung übernommen, die Menschen aus bestimmten Situationen rauszuführen. Wenn selber zu viel Angst und Panik gemacht wird, aus der Seite sozusagen, und die Leute, die versuchen, über Angst und Panik zu punkten, da bin ich immer sehr, sehr misstrauisch, weil ich immer das Gefühl habe, ihr werdet mich nicht sachlich aus der Situation rausführen, sondern ihr werdet vielleicht sogar noch etwas provozieren, was viel schlimmer ist als das, was vorher da war. Deswegen bin ich da immer rein menschenverstandsmäßig, instinktiv sehr misstrauisch. Das würde ich damit sagen.
Dieser Ermittler, den Sie hier spielen, da hat man jetzt nicht das Gefühl, dass Angst sein Thema ist, sondern eben es über die Jahre halt desillusioniert als Polizist. Alter spielt vielleicht auch eine Rolle. Wie ist es für Sie jetzt in der Rolle, auch mit dem Alter konfrontiert zu werden oder auf einmal solche Rollen des alternden Polizisten zu spielen?
Das war ja auch mit, also es war Matthias und meine Idee, dass wir sagen, wir nehmen das jetzt rein. Matthias Glasner, der Regisseur. Ich bin 56, ich hatte gerade eine Hüft-OP vor 2 Jahren. Ich habe das ja selber alles durchgemacht.
Und der deswegen, Polizist eben auch.
Ja, und das fand ich, ja, deswegen hat er das. Also, weil wir das einfach gesagt haben, wir übernehmen das jetzt. Das ist toll. Das ist einfach ganz groß, dass man eben Alter miterzählt und nicht so tut, als wäre das nicht so. Und trotz alledem kämpft er sich so durch, weil das bedeutet ja nicht, dass du nicht mehr fähig bist, sondern das heißt einfach, es tut einfach wahnsinnig weh alles. Und das mitzunehmen ist sehr real und das fand ich einfach toll. Ich habe da überhaupt kein Problem, weil ich werde ja älter. Und wenn irgendwas toll ist, dann ist es an dem Job, dass sich Dinge durchs Älterwerden auch verändern, dass man Dinge anders sieht, dass man Dinge anders spielen kann, weil man eben weiter ist. Man hat selber schon bestimmte Dinge, die man nicht mehr so gut kann und muss versuchen, damit umzugehen. Und das ist für Figuren für mich immer super spannend, weil es sehr realistisch ist einfach.
Matthias Glasner und Sie sind ja auch so eine Art Dreamteam. Also Sie haben die Produktionsfirma zusammen, haben natürlich sehr viele Filme zusammen schon produziert, Sie vor der Kamera. Funktioniert diese Produktionsfirma für Sie auch wie so eine Art Versicherung, dass Sie an die interessanten Rollen kommen, dass Sie weiterhin interessante Rollen spielen?
Nee, mir geht es weniger um das Spielen der interessanten Rollen, sondern eher um die Filme, dass sie überhaupt gemacht werden können. Also, dass wenn man einfach das Gefühl hat, jetzt müssen wir einen bestimmten Film machen oder so, dass wir das einfach selbstständig, dass diese Firma uns hilft, im Grunde genommen die Stoffe, die wir sehen wollen selber oder machen wollen als Filme oder Serien, theoretisch machen können, entwickeln können. Das ist eine große Freiheit, glaube ich. Und das ist ja auch wiederum unsere Verantwortung, weil wir das ja auch wollen. Ich lebe ja seit 40 Jahren von dieser Branche, also muss ich auch irgendwas zurückgeben, also irgendeinen Input oder irgendwas noch leisten, außerhalb nur der Schauspielerei, sondern sagen, nee, du, wenn wir einen geilen Film haben, lass uns den doch selber machen, wir selber entwickeln.
Ich fand das aber auch nett. Also Matthias Glasner hat erzählt, sein Film Sterben ist ja bei der Berlinale mehrfach ausgezeichnet worden und auch an anderer Stelle mehrfach ausgezeichnet worden. Und er hat irgendwie im Interview erzählt, sie hätten gerne auch diesen Dirigenten gespielt in dem Film, den dann Lars Eidinger gespielt hat. Also gibt es schon auch mal so Situationen, wo er sagt, ach, da sehe ich dich jetzt nicht, oder wo ja, sie versuchen, ihn da irgendwie ein bisschen reinzuquatschen.
Na, ich habe das da, nee, sowas nicht, aber ich hatte natürlich, als er mir von dem Stoff erzählt hat, gesagt, geil, und ist doch für mich, was ist doch super, ey, Dirigent habe ich noch nicht gespielt. Und da habe ich gesagt, nee, er möchte, dass Lars das macht und so. Und das ist für mich ja auch okay, das ist ja trotzdem, wir haben das ja mit co-produziert, unsere Firma oder so, aber ich hatte während der Produktion wenig damit zu tun, weil ich ganz viele andere Sachen gedreht habe. Nein, das mag ich. Wir sind ja beide frei. Ich arbeite ja auch ganz viel mit anderen Regisseuren und entwickle ja auch Stoffe mit anderen Autoren. Autoren oder so. Das ist ja gerade vielleicht ganz gut, dass wir uns so gegenseitig so schätzen und respektieren, dass es völlig in Ordnung ist. Es wäre auch schlimm, wenn sozusagen Matthias nicht die Freiheit hätte, zu besetzen, wen er möchte. Und ich wiederum möchte ja auch mit anderen Leuten arbeiten. Also das bedeutet ja nicht unbedingt, nur weil wir ein gutes Team sind sozusagen, dass das nicht möglich ist, ganz im Gegenteil.
Und man darf natürlich mal Wünsche äußern, ne?
Ja, wir fratzeln natürlich auch so rum, ist ja ganz klar. Wenn ich ihm jetzt erzählen würde, ich habe einen ganz tollen Regisseur kennengelernt, den ich finde, das ist der beste Regisseur in Deutschland, der wäre bestimmt auch ein bisschen gekränkt. Und damit kann man auch ein bisschen spielen, finde ich, um so eine Freundschaft auch ein bisschen zu beleben, ne?
Spannend zu halten, ja. Über so viele Jahre.
Ja, natürlich.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Schauspieler Jürgen Vogel, der mit 9 Jahren das erste Mal vor der Kamera stand als Kindermodel für den Otto-Katalog. War das ein Job, den Sie gerne wollten oder den andere gerne für Sie wollten?
Nee, das ist eigentlich ein Zufallsding gewesen. Ich habe damals irgendwie eine Freundin gehabt oder so ein Mädchen aus der Nachbarschaft, mit der ich gespielt habe und so, und die auch echt verknallt war. Und die Mutter von ihr war Fotografin und die hat von mir so Polaroids gemacht. So. Und die hat, da die Tochter gemodelt hatte, auch schon, hat die zum Otto-Versand geschickt. Weil die wusste, wir hatten ganz wenig Geld, ich komme aus echt einfachen Verhältnissen. Die hatten so ein kleines Reihenhaus, 2 Straßen weiter. Das war so ein Klassenunterschied, würde ich jetzt mal sagen. Aber anscheinend fand sie, dass ich irgendwie ganz süß aussah. Ich sah nämlich aus wie ein Mädchen eigentlich. Mhm. Hatte ganz süße Haare, schöne Haare und so ein ganz weiches Gesicht und so. Und dann hat
Klingt sie fast schon wehmütig.
Nee, das war lustig. Ne? Ich mache da immer Witze, weil ich immer sage, wenn Leute sagen, ja, sie haben jetzt auch keine Haare mehr und so, sage ich mal, ich hatte wunderschöne blondes, langes Haar. Einfach nur, weil ich das selber sehr lustig finde, das zu sagen. Aber wehmütig bin ich nicht. Ich finde das alles gut, wie es war und auch toll, wie es jetzt ist. Aber das war auf jeden Fall so, dass sie mich da irgendwie in die Casting-Abteilung da geschickt hat und die haben mich dann eingeladen, weil die so Probeaufnahmen machen wollten mit mir. Und dann bin ich dahin und habe dann sofort bei denen, war ich dann so in der Kartei und habe dann so ein Autoversand gemodelt. Und darüber hinaus dann später auch für andere Sachen dann so als Kindermodel gearbeitet. Katalogmode, verschiedene Kampagnen irgendwie so als Kindermodel. Das habe ich ziemlich lange gemacht. Bis die Milchzähne rausgefallen sind.
Die
rausgefallen sind bei mir.
Und die zweiten Zähne sind eben nicht nachgewachsen.
Genau, ne, weil viele zweite nicht.
So eine Art Defekt ist bei Ihnen. Und Sie sagen, Sie sind ja mit Ihrem Aussehen jetzt auch völlig im Reinen, aber ich habe gelesen, das hat ein bisschen gedauert. Zumindest in der Pubertät hat Ihnen das erstmal mit den Zähnen zu schaffen gemacht.
Ja, ist jetzt, also in der Zeit, wo man eigentlich immer gerne gut aussehen möchte und so, und plötzlich hast du so Zahnlücken und da kommt nichts, weil das ewig gedauert hat, bis diese. Und dann kommen da Zähne und sind das so spitze. Also ich hatte da, weiß Gott, andere mir gewünscht und erwartet. Und dann kommen da plötzlich so Vampirzähne. Und ich dachte, wie kann das denn sein? So in einer Zeit, wo die Mädchen immer mit der Hand vom Mund lachen, teilweise auch wegen den Klammern, die sie dann tragen, Zahnklammern oder so, immer so, da habe ich so gedacht, ja, wie sehe ich denn jetzt aus? So, aber am Schluss hast du dann keine andere Chance, außer zu punkten durch Charakter.
Mhm. Aber das muss man natürlich auch erstmal verstehen.
Ja, also. Na klar. Aber wenn du keine Wahl hast, dann geht es eben nur so. Ich war trotzdem Schulsprecher, obwohl ich solche Zähne hatte. Ne?
Das ist ja manchmal dann auch so, die Leute, die irgendwie Auffälligkeiten haben, werden dann eben Klassenclown oder Klassensprecher oder.
Das
oder
war meine Rolle.
Ja. Sie haben gerade die einfachen Verhältnisse angesprochen. Also Ihr Vater ist Kellner und Kranfahrer gewesen, Ihre Mutter war Hausfrau. Hatten die Vorstellung, was aus Ihnen werden sollte?
Nee, mein Vater wollte nur immer, dass ich zur Bundeswehr gehe mit dem Argument, da kannst du deinen Führerschein umsonst machen. Mhm. Da hatte ich natürlich gar keinen Bock drauf, schon weil er es gesagt hat. Es ist ja eh schon ein Wunder, dass ich überhaupt noch mittlere Reife gemacht habe. Alle meine Kumpels waren auf der Haupt-, also wir waren, Rhythmusweg ist eine Haupt- und Realschule. Und ich war aus meinem ganzen Viertel da und in meinem Freundeskreis der Einzige, der einen Realschulabschluss hatte. Meine ganzen Kumpels waren in der Hauptschule. Wir waren natürlich alle auf einem Hof. Aber ich war der Einzige, den sie als Streber bezeichnet haben, mit einer ganz normalen Realschule. Also das ist schon sehr, sehr lustig. Also nee, mein Bruder hat Maler und Lackierer gelernt, angefangen. Meine beiden Schwestern, Einzelhandelskauffrau.
Und Sie haben sich ja dann auch nicht so lange mit Schule aufgehalten, sagen wir mal so. Also nach der Realschule weg von der Schule, aber auch weg von zu Hause.
Was, ja, ja,
sehr früh. Was hat da den Ausschlag gegeben, dass Sie da weg wollten?
Also für mich war das sehr gut, weil wir, wie gesagt, sehr, sehr arm und auch jetzt nicht so ein tolles Zuhause. Also ich hatte jetzt nicht so ein super schönes, behütetes Zuhause. Das kann man weiß Gott nicht sagen. Und deswegen war das für mich eigentlich gut, dass ich gar nicht so lange familiär sozialisiert war, sondern dass ich mir im Grunde genommen diese Familie, die ich mir gewünscht habe, eigentlich auch selber gebaut habe. Und dadurch, dass ich in diesen Job reingerutscht bin, habe ich natürlich auch Menschen kennengelernt, die sich mit ganz anderen Dingen befasst haben. Also auch von Bildungsstandard her ganz anders, über Kultur, Musik, Kunst, Film, Theater und so. Also sich mit anderen Dingen befasst haben, die eher mit Kultur zu tun hatten, die mich natürlich mir viel offener entgegentraten als meine Welt vorher.
Aber das setzt ja auch eine irre Selbstständigkeit. Also Sie waren ja 15, als Sie gesagt haben. Ja,
ich war eigentlich schon 13 weg, weil ich habe schon zwei Jahre vorher bei so einer Sozialfrau gewohnt, in so einem Projekt auch mitgearbeitet und so, wo man so Sachen einpflanzt und so Holzarbeiten macht und so Häuser umbaut. Sehr handwerklich, da durfte man auch keine Drogen nehmen, das war die Bedingung und so. Also es war für mich total gut. Mit 14 angefangen Kampfsport zu machen, wie so Leistungssport. Was auch super war für mich, weil dadurch bist du ja auch gefordert, gesund zu bleiben und fit zu sein und dich zu disziplinieren, an dir zu arbeiten und so. Und für mich war das so, dadurch hatte ich auch so einen ganz anderen Impuls. Also das war, ich hatte ganz viele Leute um mich herum, die irgendwas wollten und die ganz viel an sich gearbeitet haben. Das war mir auch total neu. Also so Menschen, die versucht haben, besser zu werden, egal in welchem Bereich jetzt, etwas lernen zu wollen und so. Und das hat mich total geprägt und auch beflügelt. Und das war im Film ja auch so. Wenn du dann arbeitest, du musst immer was dazulernen. Du musst irgendwas lernen, eine Rolle dir aneignen. Du musst fleißig sein, du musst Texte lernen. Du musst lernen, du musst Gespräche führen, offen sein, hinhören.
Und dieses Learning by Doing, das lag Ihnen mehr, weil Schauspielschule haben Sie es, glaube ich, einen Tag ausgehalten und sind dann da weg.
Ja, weil mir auch damals klar wurde, ich meine, wir reden jetzt von 85 oder sowas, ne? Dass das, was ich da lerne, nicht das ist, was ich eigentlich möchte. Also ich wollte ja nicht Theaterschauspieler werden, ich wollte Filme machen.
Warum nicht Theater?
Hatte ich keinen Zugang, keine Bildung, also keinerlei Prägung, Bildung, irgendwelches Verständnis dafür. Ich wollte naturalistisch sein, proletarisch vor allem. Ich wollte so ein bisschen, dass diese Jugendlichen, die da immer auftauchen im Fernsehen, real werden und nicht so aufgesagte, schlecht geschriebene Texte von irgendwelchen Autoren, die die Sprache der Jugend überhaupt nicht beherrschen, gar nicht wissen, wie es im Milieu ist und aussieht. Und ich habe gedacht, wenn ich irgendeine Qualität habe, dann ist das die, dass ich ein bisschen Naturalismus, Realismus in diese langweilige Fernsehlandschaft der 80er, der Klischeefiguren kriege. Und das war so mein Hauptehrgeiz. Deswegen hatte ich am Anfang auch unheimlich viel Streit mit Regisseuren und Leuten, die immer gesagt haben, das darfst du so nicht sagen, das geht so nicht oder das ist viel zu stark oder viel zu, den Text, den musst du so sagen und so. Und ich habe mich eigentlich, glaube ich, die ersten Jahre extrem verweigert, Dinge zu tun.
Aber ich finde es spannend, wenn Sie das so beschreiben, wie reflektiert Sie schon gewesen sind. Also wir sprechen ja da über ein Alter 16, 17, dann 18 und Sie wussten genau, was Sie wollten und wie es irgendwie funktioniert.
Ich würde es anders sagen. Ich glaube, mir war klar, instinktiv, dass wenn ich jetzt anfange, das zu tun, was die mir sagen, werde ich nicht gut sein. Ich wusste, glaube ich, dass meine Qualität darin liegt, dass ich nicht lüge und nicht irgendwas spiele, was sich für mich nicht richtig anfühlt. Den Instinkt hatte ich. Und ich hatte auch die Kraft, Nein zu sagen, weil was sollte mir passieren? Ich hatte sowieso in meinem Leben nie eine Autorität akzeptiert, so richtig, außer beim Training, im Schwarzgurt. Und das war lange Jahre so. Und ich habe nur Leute akzeptiert, die auch besser waren oder was konnten. Nur weil sie eine Position haben, löst bei mir jetzt keinen großartigen Respekt. Ich habe generell Respekt vor Menschen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wenn jemand dann sagt, du machst das jetzt, wie ich sage, weil ich bin der Regisseur, dann denke ich, ja, aber du bist ein Idiot. Oder du bist ein schlechter Regisseur. Deswegen werde ich nicht machen, was du sagst. Weil sonst werde ich so schlecht wie du. Nur das als Schauspieler dann. Also warum soll ich das tun? Ich will ja weiterspielen.
Auch interessant, dass sie sich dann trotzdem so lange gehalten haben. Weil wenn man dann als irgendwann so unbequem gilt oder dieses Label hat, unbequem zu sein, vielleicht auch, weil man eben da gewisse Ansprüche hat oder auch Vorstellungen hat, dann ist man ja auch nicht unbedingt everybody's darling, ne?
Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, erstens zwei Sachen kamen mir entgegen. Einmal, dass die Regisseure meist am allerwenigsten gesehen haben, was sie da drehen. Weil du musst dir vorstellen, damals gab es keine Videoausspiegelung, in dem du nochmal das Bild dir genau angucken kannst, was gerade gedreht wurde, sondern auf Filmmaterial bedeutete, nur der Kameramann sieht, was du machst. Die Kameramänner haben mich geliebt, weil die genau gesehen haben, was ich gemacht habe. Der Regisseur stand daneben mit seinem Drehbuch, sagt ja ganz andere Sachen. Ich sag mal, der spielt das ja gar nicht. Und so. Und ich habe immer gesagt, du musst dir das nachher mal angucken. In den Mustern dann. Aber die Muster kamen ja teilweise 4 Tage später.
Mussten erst entwickelt
werden. Das heißt, es ist schon während der Arbeit etwas passiert, was echt lustig war. Die ersten Tage war immer Krieg. Dann kamen die ersten Muster. Und teilweise, wenn sie genug Selbstbewusstsein hatten und sozusagen nicht nur eitel waren, weil ich nicht gemacht habe, was sie gesagt haben und die deswegen gekränkt waren. Gab es auch viele, die gesagt haben, ich muss mich entschuldigen, ich habe da was in den Mustern gesehen, das habe ich so nicht gesehen. Das ist gut, so. Das gab es eben auch. Und damit hat sich das dann wieder sozusagen aufgelöst. Ich musste es nur schaffen, 4 Tage weiterzuarbeiten, obwohl ich wusste, er hasst mich. Aber das war mir egal, weil ich kam aus einem Kriegsgebiet für mich gefühlsmäßig. Deswegen war mir Disharmonie und dass Leute schreien oder mich nicht gut finden, für mich kein Grund, irgendetwas nachzugeben. So bin ich groß geworden. Also insofern war das für mich jetzt unbedingt nicht so die falsche Welt, wo ich sage, oh Gott, daran zerbreche ich. Aber es ist schon schwer, so zu arbeiten, obwohl die Leute, die dich engagiert haben, dich nicht mögen.
Ja, zumal wir Menschen ja eigentlich auch so Harmoniewesen sind.
Bin ich also
auch. Wir wollen ja gemocht werden.
Bin ich, ne? Auch.
Es ist ja
aber
nicht, so, dass
nicht mit dem Abstrich der Qualität. Das darf nicht sein.
Jürgen Vogel, der, wenn er will, auch singen kann, der Beweis, der kommt jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur für den Film Keine Lieder über Liebe, war Teil der Hansen-Band und die klang so. Jürgen Vogel als Teil der Hansen-Band aus dem Film Keine Lieder über Liebe im Deutschlandfunk Kultur. Und diese Band wurde tatsächlich für den Film aus dem Jahr 2005 gegründet. Und ich glaube, auf ihre Initiative, ne? Also eigentlich sollte das nur eine fiktive Band bleiben, um die sich der Film dreht.
Ja, es war so ein bisschen eine Mischung. Also Lars Kraumer hatte schon immer so eine Idee, der wollte so einen improvisierten Film machen über zwei Brüder. Und ich hatte einmal so einen ganz komischen Traum, in dem ich kurz auf der Bühne stand und gerade so einen Iggy Pop-Song singen wollte. Und als es losging, war plötzlich der Traum vorbei. Und ich dachte, scheiße. Und ich sagte, eigentlich müsste man echt mal so einen Film, ich will so einen Film machen, in dem ich singe. Ich geil, so einen Bandfilm. Und dann, da ich Lars Kraume gut kannte, der gesagt hat, ja, ich habe so eine Geschichte von zwei Brüdern. Der eine ist Filmemacher und der andere Musiker. Dann lass uns das doch irgendwie so. Und dann ist ja diese verrückte Idee entstanden, dass wir eine Band gründen. Und dann mit diesem Film, also das hat ein halbes Jahr gedauert, ne, bis ich dann, wir haben erstmal gesucht, welche, und dann haben wir zum Glück Ketka Tomte, ne, Grand Hotel van Cleef ist das Label, zwei Hamburger Bands, in dem die Bandleader sozusagen meine Background-Sänger waren und meine
auch den Sound bestimmt.
Ja, haben, und die, ja, haben die Songs geschrieben für den Film, den Sound, haben wir ein halbes Jahr vorher dann angefangen zu proben mit Markus Wiebusch und Tis Ullmann und die ganze Band eben. Es war total spannend, wirklich, weil ich kann eigentlich überhaupt nicht singen. Ich bin eher so ein Performer, aber kein richtiger Sänger natürlich. Aber darauf hat sich der Film auch eingelassen und die Musik eben auch. Wir haben dann diesen Film innerhalb von 4 Wochen improvisiert, sind auf Tournee gegangen, wirklich Konzerte gegeben und haben die gefilmt, ohne Unterbrechung. Die Musik war im Grunde genommen die Hauptrolle so dieses Films. Und ich habe gesagt, und alles, was zwischendrin, können wir improvisieren. Aber die Musik will ich ernst nehmen. Ich will kein Konzert unterbrechen, nur weil irgendeine Kamera ausgeht. Deswegen haben wir mit 3 Kameras gedreht, waren immer verkabelt. Ein bisschen wie Big Brother in
Musikszene.
Ja, das war eine irre Zeit. Und danach haben wir die Platte gemacht. Und da habe ich gedacht, komm, eigentlich müssen wir jetzt nochmal dahin gehen, an die Städte, in die wir während unserer Tour des Films nicht gehen konnten. Also waren wir auch in Dresden und überall haben mega geile Konzerte gespielt. Und das war dann toll, weil die Leute das erste Mal die Musik kannten. Also die haben die Platten gekauft und sind dann auf die Konzerte gegangen.
Und konnten dann mitfeiern.
Ja,
aber nachhaltig motiviert, dann weiterzumachen, hat sie das ja anscheinend nicht.
Ich hätte schon Bock gehabt, so eine All-Star-Band zu machen aus den beiden Bands und mir dann. Aber man muss auch sagen, die haben ja ihre eigenen Projekte. So. Mhm. Und das, du kannst dann nicht in allen, die schreiben Hit für die Hansen-Band und fragt irgendwann die eigene Band, warum hast du den Hit nicht für uns geschrieben? Das kannst du als Band, die sind ja auch alle sehr familiär mit ihren Bands und so groß geworden. Das habe ich auch verstanden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, am Schluss hätte ich auch die Zeit gar nicht gehabt.
Aber es war eine geile Zeit. Und es zeigt natürlich auch wieder, wie sie sich auf Rollen einlassen, wie sie sich vorbereiten. Ja. Also das ist ihnen schon auch wichtig.
Ja, definitiv.
Ist es denn eigentlich so, also ihm wird ja auch so ein gewisser Hang zu unsympathischen Rollen nachgesagt. Ist es so, dass Sie die auch bevorzugen tatsächlich oder kommen die so auf Sie zu?
Ich würde mal sagen, erstmal, das wäre für mich nie ein Grund, irgendwas nicht zu tun, weil eine Figur nicht sympathisch ist. Also dieses Argument ist ja oft auch so ein Redaktionsmoment, wo man sagt, ja, man findet diese Figur nicht sympathisch. Ich finde, das ist ja kein Grund oder keine Abneigung, deswegen eine Rolle zu machen. Es gibt sehr viele erfolgreiche Serien mit sehr unsympathischen Leadern, also Hauptdarstellern, also rein die Figuren, wie sie beschrieben sind, und sind sehr, sehr erfolgreich. Ich würde auch nie eine Figur danach bewerten, wie sympathisch sie ist, sondern ob mich die interessiert, ob ich sie spannend finde zu erzählen, ob das auch toll ist, so Filme und Serien zu machen, weil das nicht immer darum geht, ob jemand sympathisch ist oder nicht, sondern was macht der eigentlich?
Na, als Schauspieler ist es natürlich auch spannend, die Leute mit den Ecken und Kanten zu spielen.
Ja,
ne?
Ich verurteile nie die Figuren, die ich spiele, niemals. Auch nicht die Menschen, die in diesem Milieu leben, in dem ich gerade spiele. Weil ich verurteile nicht, das ist einfach nicht meine Aufgabe.
Woraus schöpfen Sie da? Ist das dann tatsächlich immer die Recherche oder?
Recherche, Lebenserfahrung, Menschen generell, wie man Menschen betrachtet und dass es nicht die Guten und die Schlechten gibt, sondern das gibt immer Menschen, die zu einem fähig sind zur gleichen Zeit. Du kannst auf der einen Seite zu jemandem ganz toll sein und für jemanden ganz, ganz toll sein, auf der anderen Seite bist du zu jemand anders zeitgleich ein totaler Idiot. Wir Menschen sind so vielschichtig, wir sind nicht nur gut oder nur böse. Das gibt's nicht. Es gibt ganz viele Töne dazwischen und das gehört zum Menschsein dazu. Deswegen denke ich eher, meine Aufgabe ist eher zu zeigen, dass wir eben aus diesen Art der Wertung rausgehen und falsch und blöd und doof und so, sondern einfach, dass wir Menschen sind.
Und irgendwie bleiben diese Rollen ja auch nicht, also jetzt im negativen Sinne, an ihnen hängen. Das finde ich sehr spannend. Also man nimmt ihnen zum einen im freien Willen den monströsen Vergewaltiger ab, den spielen sie. Und dann sind sie aber wieder im Ostwind der Familienvater. Und ich finde das deshalb auch schon so spannend. Gerade hier in Deutschland sagen wir immer, wir möchten alle in die Schubladen stecken und Kategorien und so. Sie erleben das anders,
oder? Ja, schon immer aber auch. Also das hängt auch ein bisschen damit ab. Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Viele Schauspieler wollen immer sympathisch sein. Also es gibt wirklich viele, deren erstes Ding auch ist, ja, ist diese Figur sympathisch? Mögen die Leute den? Damit schränkt man sich selber schon extrem ein. Ich habe da nie Rücksicht drauf genommen. Für mich war immer das, worauf ich Lust hatte, habe ich gemacht. Und ich finde auch nicht, dass man nur Drama dann spielen sollte oder nur Komödie oder so. Man sollte selber sich so Herausforderungen auch stellen. Also der freie Wille zum Beispiel hätte es ja nie gegeben, wenn Matthias und ich diese Produktion nie gehabt hätten und wir den nicht selber letztendlich auch gemacht hätten. Und so ist das eben mit vielen Rollen. Man kann sich eben Sachen auch selber schaffen oder man überzeugt andere davon, dass es vielleicht eine tolle Idee wäre, mal das und das zu machen. Und ich wollte auch immer lachen. Ich finde Humor eines der wichtigsten Dinge im Leben.
Aber gerade das finde ich eben erstaunlich, weil Leute, die im ernsten Fach dann irgendwie hängen, kommen dann selten in der Komödie vor.
Ja, als Beispiel. Ich hab ja nur eine Komödie eigentlich damals gemacht, die kleine Haie. Danach hatte ich keine Lust mehr auf Komödie, weil ich sie inhaltlich so schwach fand. Danach bin ich wieder so in das sozialkritische Fernsehen gerutscht durch Bernd Schadewald und habe diese ganzen Social-Dramen gedreht, würde ich jetzt mal sagen. Und irgendwann habe ich ein Angebot gehabt von Sat.1 für die Schillerstraße, Impro-Comedy.
Wo und quasi Szenen tatsächlich vorgegeben wurden.
Da ja, nur Situation. Das, ja, also genau, du reagierst, ja. Improvisierst sozusagen merkwürdige Situationen, versuchst zu überleben und vor allem so, dass es komisch ist. Mit anderen noch, so in so einer Art WG-Form oder Wohnung, in der die da alle kamen. Da haben mir ja alle abgeraten. Alter, du bist ernsthaft Schauspieler, du hast ja ganz viele Preise gewonnen. Du kannst doch jetzt nicht so Impro-Comedy-Quatsch machen da. Und das alleine, das hat mich so provoziert, weil ehrlich, echt, also in die Schubladen, genau das ist der Punkt. Steckst du dich von außen in die Schubladen und sagst dann, ja, stimmt, das sollte ich nicht machen. Oder sagst du dir, hä, wie? Ich wollte ihm immer beweisen, dass du am Schluss alles machen kannst, wenn du das machen willst und kann. Also auch mit Spaß machst. Also du kannst ja immer was verlieren. Ich hätte da auch richtig scheitern können, irgendwie in gewisser Weise. Aber das war eine Herausforderung für mich. Also da musst du Hose runterlassen und richtig am Start sein. Sonst, du kannst scheitern, aber wenn du es machst, mach es würdevoll und mit Humor. Und das waren für mich 2 Jahre, in denen ich echt viel gelernt habe. Und das war erfolgreich. Irgendwie Leute haben es geliebt auch. Ich treffe heute noch Leute, die sagen, oh, Schillerstraße, damals so geil. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Jürgen Vogel, einer der meistbeschäftigten und ja wahrscheinlich auch bekanntesten deutschen Schauspieler. Seine Prominenz nutzt er auch für gesellschaftliches Engagement. Unter anderem unterstützen sie den Verein Palliativberatung Basis von ihrem Cousin Benjamin. Wofür setzt sich dieser Verein ein? Was ist das für ein Verein?
Würdevolle Sterbebegleitung, aber vor allem auch mit Ausbildung für Menschen, die sozusagen Palliativbegleitung machen. Und dann hat er auch noch so ein Projekt jetzt, da hat er so ein Gartenhaus oder ein Haus, was so sehr in so einem Schrebergartenbereich eigentlich ist, noch ein bisschen größer, wo Menschen auch eben im Grün sozusagen eine Sterbebegleitung bekommen. Ne?
Räume. Also nicht in diesem sterilen Krankenhausalltag, ja, genau. Hospizalltag.
Und Benjamin bildet ja auch Leute aus, Pflegepersonal sozusagen.
Ja, diese leitet ein Pflegeheim.
Ja, leitet auch ein Pflegeheim. Und das finde ich einfach auch so ein Tabuthema, weil wir ja immer Sterben so wegtun aus dieser Gesellschaft oder so. Aber ich mache ja mehrere Sachen, die im Grunde irgendwie damit zu tun haben. Ich bin ja auch schon lange engagiert so im Organspendebereich, wo ich so bin, auch für diese Widerspruchsregelung eben ganz doll plädiere, weil wir eben ja gesehen haben, dass die Zahlen auch, dass es alles nicht funktioniert, was sie sich da vorgenommen haben. Deswegen ist ja auch Sterbebegleitung auch in dem Fall sozusagen für mich schon Thema, auch was diesen Verein angeht, weil natürlich auch Menschen, die kein Organ kriegen werden, sterben. Die warten auf sowas. Ne?
Und dieser persönliche Bezug, also wenn Sie sagen, Thema, was eben oft auch tabuisiert wird, auch das Sterben, Krankheiten, das möchte man alles nicht so wahrhaben, irgendwie lieber hinter verschlossenen Türen. Persönlicher Bezug ja auch, weil Sie immer wieder damit konfrontiert waren in der Familie.
Früh auch. Ja. Also mein Vater hatte mit 40 seinen ersten Herzinfarkt und wäre fast gestorben, hat dann irgendwie Bypässe gekriegt, damals noch sogar in England und hat dann, ja, ist letztendlich mit 58 gestorben dann. Hatte bis dahin, glaube ich, 5 Herzinfarkte. Beim 5. war es dann das Ende der Leitung. Meine Schwester hatte sehr früh Leukämie. Also eine der schlimmsten Formen, myelodische Leukämie, ist so eine der aggressivsten Blutkrebserkrankungen, die man haben kann. Da habe ich ihr Knochenmark gespendet, deswegen verbindet mich das auch mit diesen Spenden, die Idee des Spendens sozusagen. Da spendest du Knochenmark, 1 Liter haben sie mir aus der Hüfte entnommen. Damals noch musste das so rausgestanzt werden mit 66 Stichen aus dem Becken, bis du 1 Liter zusammen hast. Das wird intravenös, dann sozusagen wurde das meiner Schwester in die Blutbahn gespritzt und hat sich dann den Weg in die Knochen gesucht, das Knochenmark, um selber dann Blut zu produzieren. Die hat jetzt meine Blutgruppe, vorher hatte sie eine andere und hat überlebt dadurch. Also deswegen bin ich auch, was Medizin angeht, sehr positiv geprägt, weil bei meiner anderen Schwester hatten sie dann irgendwie relativ im frühen Stadium Brustkrebs erkannt und haben das auch rausgeschnitten und bestrahlt und Chemo gemacht und die hat das ja auch nicht wieder gekriegt. Meine andere Schwester hat noch Krebs, die ist meine älteste Schwester, die ist da auch in so einem Stadium, was jetzt ja sehr weit fortgeschritten ist. Also mich begleitet das Sterben irgendwie auf eine Art. Meine Mutter ist auch vor 4 Jahren gestorben, gut, die ist aber noch wirklich für ihr Lebenswandel sehr, sehr alt geworden, 84. Aber für mich war Leben und Tod irgendwie immer so relativ dicht. So.
Aber trotzdem jetzt nicht, dass Sie Angst vor dem Sterben haben, sondern eben sich doch eine relativ positive Sicht bewahrt haben, dass es irgendwie doch gut ausgeht.
Ja, und selbst wenn es nicht gut ausgeht, dann wenigstens würdevoll und irgendwie nicht alleine und irgendwie ohne Schmerzen so und eben nicht als Tabu, sondern eher als eine ganz klare Sache des Lebens auch, dass das Ausscheiden des Lebens eben auch zu uns gehört irgendwie so und wir haben ja eh keine andere Wahl so und ich finde, ich bin einfach sehr dankbar meines Lebens deswegen natürlich auch und auch sehr glücklich und kann auch die positiven Dinge sehen und egal in welcher Situation wir uns befinden, leben wir, glaube ich, hier jetzt auch gerade noch eigentlich in einer ganz guten, sicheren noch Welt, so wenn wir uns hier jetzt nicht selber kaputt machen durch Panik, Angst und den falschen Entscheidungen, glaube ich, sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg im Vergleich zu der Welt überhaupt gerade so im Moment. Ich glaube, dass diese negative Energie, die das alles hat, mit diesem Hass und dieser Wut und diesen Frustrationen, die natürlich auch nachvollziehbar sind, aber wir trotzdem versuchen müssen, aus diesem Schlamassel, diesem Kreislauf, dieser Angst und dieser Verirrung von negativen Gedanken einfach mal rauskommen und versuchen auch mal das Positive zu sehen.
Und Sie können sich einsetzen, auch Ihre Prominenz nutzen. Am Anfang der Sendung haben wir darüber gesprochen, manchmal würden Sie auch gerne den Knopf drücken, das bisschen löschen.
Aber dafür finde ich es super.
Dafür ist es hilfreich. Ja. Haben Sie denn manchmal auch das Gefühl, die Prominenz steht Ihnen bei irgendwas im Wege?
Nee, das nicht. Nee, das nicht. Nein, nein, das ist ja, letztendlich ist es eine Hilfe. Und ich finde jetzt auch in dem Sinne, dadurch, dass ich das ja auch so lange schon mache, auch mit den Organspendenvereinen, so, versuche ich das einfach immer positiv zu umzuwandeln. Und da erreichst du auf jeden Fall was. Du erreichst auf jeden Fall eine Stimme und eine Öffentlichkeit und Menschen, die dann sagen, ja, finde ich irgendwie, hat mich berührt oder fand ich gut, was du da gesagt hast. Oder sehe ich auch so. Also so ein Gefühl von Verbundenheit irgendwie, dass sie auch merken, ich bin ein ganz normaler Mensch, der sich Gedanken macht um Leben und Tod und irgendwie nicht, ich will nicht der abgehobene Künstler sein, den alle irgendwie so respektvoll behandeln, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch.
Ja, und man nimmt dem wahrscheinlich eben auch ab, dass sie wissen, wovon sie sprechen, weil sie ja natürlich eben da einiges erlebt haben. Und sie haben ihre Eltern jetzt auch nochmal angesprochen. Konnten sie sich mit denen eigentlich irgendwann dann nochmal aussprechen?
Also mit meinem Vater nicht, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Also nicht wirklich. Also da ist einfach zu früh gegangen. Da war ich ja Mitte 20, so 24 oder so. Und bei meiner Mutter war es schon so, dass ich der irgendwann verziehen habe und dann so auch fand, das ist irgendwie interessant, wenn du so auch, ich weiß nicht, wie Eltern so unterschiedlich, jeder hat das vielleicht auch erlebt, wenn du grausame Eltern hast und die werden dann alt, ist es so, als würde das Innere dann irgendwann weggehen und da bleibt nur noch das Äußere übrig und das ist eigentlich sehr bemitleidenswert. Mhm. So war es in meinem Fall mit meiner Mutter auf jeden Fall, dass sie mir eigentlich leid tat und ich dann irgendwann entschieden habe, ihr zu verzeihen, das habe ich auch gesagt. Und da hat sie sich auch sehr drüber gefreut, ehrlich gesagt, da habe ich meinen Frieden damit geschlossen, weil Wut, Hass, Enttäuschung sind auch für mich natürlich keine guten Begleiter privat und das bringt dann nichts und Frieden schließen ist immer gut und das hat mir auch echt gut getan. Also ich habe mich auch die letzten 10 Jahre komplett um meine Mutter auch finanziell gekümmert natürlich und wollte ihr das Leben so schön wie möglich machen, irgendwie, weil ich gedacht habe, das ist zwar absurd, dass ich aus so einer Welt komme mit so vielen schlechten Erlebnissen und trotzdem mich verantwortlich fühle für meine Mutter und ihr helfen will und will, dass sie ein gutes Leben hat. Und das fand ich so gut für mich selbst heilend, dass ich das konnte, dass ich damit auch mit ihr ganz im Frieden gegangen bin. Also sie ist, als sie gestorben ist, hatte ich nicht das Gefühl, wir haben irgendwas nicht erklärt, wir haben alles besprochen und war alles klar. So, mein Vater war es nicht so. Aber kann aus mir nur einen besseren Vater machen, hoffentlich.
Sie haben es ja jetzt 7 Mal schon bewiesen, dass das ganz gut funktioniert. Ja. Wenn man sich mit Ihrem Leben beschäftigt, dann stellt man fest, das ist eine unglaubliche Schlagzahl, was Sie an Filmen, an Serien produzieren. Was treibt Sie an, also so viel zu arbeiten?
Ja, unterschiedlich. Also die Qualität der Filme oder der Rollen. Ne? Hm. Wo ich denke, da kann ich irgendwie nicht absagen. Das finde ich zu gut.
Ja, ist natürlich auch toll, dass Sie so auf Sie zukommen. Das heißt, so eine Angst, dass es mal nicht weitergeht, die hatten Sie eigentlich nie.
Und es gab immer Phasen, in denen man auch länger nicht gearbeitet hat, auch wenn man schon voll im Business war und schon alles erreicht hatte. Das gehört aber zu unserem Beruf echt dazu. Also es ist absolut normal, dass du mal 7 Monate gar kein Angebot hast.
Oder muss man aber auch aushalten können, ne?
Ja, aber das, ich meine, wenn man nach 40 Jahren das nicht überlebt, dann hast du auch richtig was falsch gemacht. Also wenn er da, weder finanziell noch sonst, also als Corona hatte mich nicht so hart getroffen. Ich hatte 11 Monate keine Arbeit, aber ich habe ja immer Reserven. Seitdem ich 15 bin, lebe ich von diesem Job. Und wenn du da nicht mit Geld umgehen kannst und das richtig auch einsetzt oder beziehungsweise sparsam sein kannst und einfach genau weißt, dass du da noch irgendwelche Reserven, Puffer und sonst was hast. Und vor allem als Familienvater mit Kindern, wie falsch lebt man denn da?
Man muss es natürlich auch mit sich aushalten können, ne? Also nicht nur finanziell.
Das kann ich sehr gut. Wenn ich mal nicht arbeite, ist auch geil. Da konnte ich, was meinst du, was ich Keller aufgeräumt habe, Lampen angebracht habe und alles, was man sonst immer sagt, scheiße, ich müsste meinen Keller ausräumen und ich müsste mal dies machen. Dass man plötzlich hattest du all die Zeit dafür. Ich habe mich so richtig so handwerklich, meine Frau hat mich totgelacht. Ich sage, ja, und hast wieder irgendwas versaut? Weißt du, so. Ich so, was? Ich habe das doch voll gut gemacht. Ja, nein, ich weiß nicht, da ist irgendwas schief und so. Es war so geil. Man hat endlich die Sachen gemacht, die man sonst nicht konnte. Das fand ich schon toll auch. Ich hatte viel mehr Zeit für meine Familie. Wir haben uns alle ohne Ende getestet und haben uns dann immer zusammen getrunken. Wir sind ja eine Riesenfamilie. Wir sind ja, wenn wir uns alle zusammentun mit den Müttern und den Kindern, sind wir über 20 Leute, 25 Leute, die Ex-Frauen mit neuen Partnern und mit allen befreundet. Da konnten wir uns ja wenigstens als Familie so draußen irgendwo
treffen. Das ist ja auch super, dass das dann so ausgegangen ist, ne? Also, dass man sich weiter versteht.
Ja, definitiv. Viel Glück gehabt, ja.
Und Sie ja auch glücklicher groß. Wie viele Enkelkinder haben
5.
Sie? 5 Enkelkinder.
5 Enkel, ja. Wenn man so früh anfängt, ist man Opa. Ich war mit 47 erstmal Opa.
Jürgen Vogel. Und ab morgen ist er in der neuen Serie zu sehen, der Informant Angst über der Stadt bei Arte und ab nächster Woche dann auch in der ARD. Vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag, dass Sie es mit mir ausgehalten
Danke
haben.
Danke Ihnen auch für das tolle Gespräch.